Ja, wenn man hier weiterhin in Frieden und in Freiheit leben möchte, muss man sich auch ein bisschen eben für europäische Werte, für Demokratie einsetzen. Und die lebt eben vom aktiven Leben, vom Diskutieren, vom Zuhören, von ich höre mir auch mal eine andere Meinung an. Ich bin die allergrößte Verfechterin von dem persönlichen Gespräch und von dem Austausch. Also ich glaube, dass das tatsächlich das einzig gute Mittel ist, um Völkerverständigung und den europäischen Gedanken wirklich zu leben.
Herzlich willkommen zurück zum Europa-Podcast. Wir sprechen weiterhin mit Anke Wekerle. Schön, dass du da bist. Anke, ich möchte jetzt im zweiten Teil mit dir über eine Eventreihe sprechen, die du für und mit der Europa-Union NRW in NRW dieses Jahr organisiert hast. Und unser Thema heute ist ja Demokratie. Und Demokratie, das haben wir jetzt schon gehört, braucht Regeln, damit sie auch weiterhin funktioniert, damit unser Zusammenleben in Deutschland, in Europa funktioniert. Und wenn diese Regeln missachtet werden oder diese Räume enger werden, auf denen wir uns bewegen, oder gefährlicher werden, dann ziehen wir uns ja zurück und sprechen nicht mehr miteinander. Und ihr habt jetzt genau das Gegenteil gemacht. Ihr habt nämlich gesagt, wir müssen raus, was die Europa-Union ja ständig tut, mit Menschen sprechen, aber ihr habt vor allem das Thema Demokratie und Werte in den Fokus gestellt. Die Reihe stand unter dem Titel Europa, ein Versprechen, das uns alle verbindet. Sie fand im Mai 2026 in Essen, Bonn und Bocholt statt, und ihr habt da mit verschiedenen ExpertInnen über eben Demokratie, Freiheit, Solidarität gesprochen. Ich durfte da, und das ist hier als Full Disclosure, ja auch dran teilnehmen, nämlich an der Veranstaltung in Essen bei eurem Auftakt. Aber ich möchte jetzt mal dir die Chance auch nochmal geben, zu erzählen, warum ist diese Reihe überhaupt entstanden? Was hat euch da motiviert, das Thema Werte und auch Demokratie und wie wir zusammenleben in den Vordergrund zu stellen?
Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt aus dem Gedanken, wir müssen wegkommen von den Themen, die immer wieder besprochen werden. Also wir hatten im ersten Teil des Podcasts das Thema, wie hat sich die Welt verändert, was sind die multiplen Krisen, was sind die großen Themen, was sind auch die Aufregerthemen, also kurz angesprochen Sicherheit und Verteidigung, Außenpolitik, wirtschaftliche Krisenmomente, Lieferkettengesetz, Handelsdeals. Und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen wegkommen von den Aufregerthemen, die die Menschen ja sowieso schon jeden Tag irgendwo sehen, und wollen eigentlich dahin zurückkommen, was ihr alltägliches Leben tatsächlich ausmacht. Und also demokratische europäische Werte, also die Bürgerrechte, das, wie wir miteinander leben wollen als Gesellschaft, das ist ja das Regelkonstrukt oder der Rahmen für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Also ganz einfach gesprochen, was so Kinder im Kindergarten lernen, tu das nicht, was du nie selber willst, so ungefähr. Und da so ein bisschen auf diese Grundidee zu kommen, haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie ein bisschen aufgreifen. Und haben dann überlegt, okay, wir schreiben, in Nordrhein-Westfalen gibt es die Europaschecks, das ist eine Forderung durch das Land, schreiben einen Antrag dafür, dass wir das auch ein bisschen mit Sprecherinnen und Sprechern und auch zum Teil mit einem kleinen Nachklappempfang gestalten können, dass wir es ein bisschen schön machen können. Das haben wir dann erfolgreich eingeworben und bekommen und haben dann gesagt, okay, wir suchen uns ein paar Inputgebende. Vielen Dank, dass du da warst.
Es war mir ein Vergnügen.
Und wollen dann aber unbedingt nicht die Frontalbeschallung haben und den Unterricht, sondern wollen die Leute tatsächlich mit ins Boot holen. Und ich kann das für alle drei Veranstaltungen sagen. Es war immer eine rege Diskussion. Ich finde, das ist wichtig, dass Leute eben da die Bühne bekommen oder das Format bekommen, zu sagen, in dem Rahmen kann ich jede Frage stellen, kann ich offen diskutieren, werde ich eben wahrgenommen und habe eben die Chance, eben da das Gespräch zu führen. Und das war so ein bisschen auf jeden Fall das große Ziel. Also eben, wenn wir vorhin über Meinungsfreiheit gesprochen haben, dann das auf jeden Fall. Also einfach zu sagen, auch mal Fragen zu stellen. So, ich verstehe das gerade gar nicht. Wo sind wir denn da? Was ist denn jetzt gerade? Wohin geht die Reise? das ist ja diese große Verunsicherung, was wir vorhin über diese schnelle Entwicklung der letzten Jahre gesprochen hatten, dass die allermeisten Menschen das gar nicht mehr greifen können, da auch zu wenig Hintergrundwissen haben, da auch das gar nicht mehr einordnen können. Also wenn sie eine Schlagzeile lesen, ist bei denen noch wie so ein, bei so einem Tier, so ein Fluchtierreflex dran, dann ist es nur noch so, okay, Überlebensmodus. Und das wieder ein bisschen aufzubrechen, zu sagen, wir sind alle im gleichen Boot, es ist für uns alle gleich schlimm. Und lass uns drüber sprechen, lass uns austauschen, lass uns gucken, wie wir uns gegenseitig helfen können, wie wir eben als Gesellschaft dann besser wieder zusammen leben wollen. Also dass wir wirklich dieses demokratische Prinzip, also die Macht des Volkes wieder nutzen und sagen, okay, die Macht des Volkes ist auch, sich immer wieder zu treffen, zusammenzusitzen, diskutieren, den Kompromiss wieder neu zu finden, zu entwickeln und uns gegenseitig zuzuhören und anzuhören. Das haben wir so ein bisschen verlernt. Ich weiß, das ist ein großer Punkt, liegt ja bei der Pandemie, die wir hatten. Das ist einfach zurückgezogen in den privaten Online-Raum. Viel macht ja auch in einem persönlichen Gespräch so Mimik-Gestik aus. Also das haben ja auch viele dann gesagt, es war so schön, wirklich mehr Leuten wieder ins Gesicht zu gucken, denen die Hand zu geben und wirklich so zu sehen, wie die wirklich reden, also in Farbe vor Ort. Und ich glaube, das gibt den Menschen schon extrem viel. Und dann gehen die mit einem sehr beschwingten, guten Gefühl nach Hause.
Das ist schön. Ich möchte noch einmal zum Titel kommen, weil der Titel heißt ja Europa, ein Versprechen, das uns alle verbindet. Und ihr habt die Werte in den Vordergrund gestellt. Jetzt kann ich mir leichtere Themen oder einfach zugänglichere Themen vorstellen, wie zum Beispiel eine Verordnung, die wir gerade diskutiert haben, weil man da sich direkt abarbeiten kann. Aber Werte, da treffen wir auf unterschiedlichste Wertvorstellungen. War das nicht auch eine Herausforderung für euch, das Thema Werte in den Vordergrund zu rücken?
Würde ich sagen, nein. Werte wirklich gemessen an den, sag ich mal, offiziellen, also die Charta, die Grundrechte. Und da war wirklich explizit sowas wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, wissenschaftliche Freiheit. Da haben wir uns auch ein bisschen orientiert an der aktuellen Kampagne, die auch von der Europäischen Kommission gerade gefahren wird. Also in Nordrhein-Westfalen war die auf jeden Fall viel zu sehen. Ich weiß nicht, nicht gesehen. Also Litfaßsäulen wurden mit einfach nur dem Slogan gestaltet, Meinungsfreiheit und wie willst du, also willst du das haben, also wohin geht die Reise in der Zukunft? Ziemlich einfach, ich fand, das war aber auch ziemlich gut visuell umgesetzt. Also ich fand das eigentlich brillant gelöst. Und das sind einfach so die Sachen, die wirklich außer verbrieftes quasi Grundrecht sind. Die haben wir aufgegriffen, also nicht individuelle Werte so im persönlichen Rahmen, sondern wirklich die großen. Und weil das ja auch gerade viel in Deutschland diskutiert worden ist, so wie, was darf man noch sagen, ist ja so ein bisschen so ein Ding, und das eben aufzugreifen, weil das ist ja ein Motiv, was sich ein bisschen durch, zumindest im Digitalraum, durch die Kommentarspalten gezogen hat. Und zurück zum Titel. Wir haben ja gesagt, fair minus in Klammer bindet. Verbindet, ja, also diese Einheit in Vielfalt, der europäische Gedanke. Aber ich finde, das Gründungsmotiv zu nehmen und was das bedeutet, europäischer Bürger zu sein, europäische Bürgerin zu sein, da finde ich, ist das Motiv, das Binden wirklich auch drin. Also es ist eben Rechte und Pflichten. Ich habe Rechte, aber ich habe auch die Pflicht, die Staatsbürgerpflicht, die man ja indirekt auch hat. Und das so ein bisschen mehr beides zu kombinieren, zu sagen, es ist ja schön, dass du diese Grundrechte lebst und hast, aber eine Pflicht ist es eben auch, sich da ein bisschen einzubringen. Mhm. Also gedanklich gesehen. Und das so ein bisschen beides aufzugreifen, zu sagen, ja, wenn man hier weiterhin in Frieden und in Freiheit leben möchte, muss man sich auch ein bisschen eben für europäische Werte, für Demokratie einsetzen. Und die lebt eben vom aktiven Leben, vom Diskutieren, vom Zuhören, von ich höre mir auch mal eine andere Meinung an und ich kann es auch stehen lassen. Das war so ein bisschen der Hintergrund, das Ziel.
Du hast ja auch selbst die Podiumsdiskussion moderiert in Bonn, so wie ich das gesehen habe. Gab es da so einen besonderen Moment aus der Diskussion heraus, wo du sagst, boah, das habe ich noch mit nach Hause genommen und das hat mich lange beschäftigt?
Ich finde, also nicht inhaltlich, ich finde eher menschlich. Das war eine Trans-Person und das, die erst, also ich kenne die vom Sehen, ich habe die schon mal gesehen, dass die erst sagte so, ja, ich weiß nicht, ob ich das tun soll und ob die Leute mich hören, sehen wollen. Und dass das trotzdem dann der Fall war, fand ich extrem gut. Aber ich glaube, es sind diese ganz, ganz niedrigschwelligen menschlichen Hürden des Zusammenlebens. Und diese Hemmschwellen, guckt der oder die mich komisch an? Wie werde ich wahrgenommen? Ist es okay, dass ich mich jetzt da vorne hinsetze? Also wir hatten so ein Fishbowl-Format. Diejenigen, die das nicht kennen, das ist immer ein leerer Sitz für das offene Podiumsdiskussionsgespräch, in Anführungszeichen, soll den wirklich regen, interaktiven Austausch ermöglichen. Und da eben zu sagen, ist doch vollkommen egal. Wir haben gesagt, jeder kann hier vorkommen. Wir sind unglaublich dankbar, dass sie es gemacht haben. Und am Ende war dann wirklich auch eine breite, quasi es wurde applaudiert. Es war ein wirklich gutes Gespräch. Und ich glaube auch, da hat die Person gemerkt, ja, ich habe auch an dem Abend was gelernt. Und zwar, dass ich einfach mich dahinstelle, egal was, und ich mache es trotzdem. Und ich glaube, es gibt immer irgendjemanden, der wahrscheinlich nicht einverstanden ist und dich nicht mag oder dich komisch anguckt. Aber da sollten wir, glaube ich, alle drüber stehen. Und ich glaube, das hat mich auf jeden Fall mitgenommen, das auch ein bisschen mehr unterstützen, nochmal wieder ein bisschen mehr zu fördern, zu sagen, auch vielleicht Leute mal einfach aufzufordern und sagen, ich möchte mal wissen, was du denkst. Und die so ein bisschen wieder in das gesellschaftliche große Boot zu holen, weil viele haben eben so dieses intern gebaute, ja, die wollen das eh nicht. Und dann zu sagen, nee, ich gebe dir die Bühne und wir schaffen das zusammen und trau dich und jeder ist gleich viel wert. Also daran müssen wir ein bisschen arbeiten. Also wir haben zwar diese Gleichheit als Wert, aber ich glaube auch das Gesellschaftliche wirklich mit Leben zu füllen, das ist so ein großes Moment bei mir persönlich, also meine intrinsische Motivation, da wirklich wieder mehr Leute gleichwertig ins Gespräch zu holen. Und es gibt ja immer den einen oder jenigen, die super gerne sich selber reden hört. Kennen wir bestimmt alle.
Die kennen wir alle.
Und aber da wirklich zu sagen, egal was du bist, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst, engagier dich, sag was, sei gleichermaßen Teil der europäischen Erzählung. Ich glaube, das ist ein guter Weg, das über solche Veranstaltungen zu machen. Ich bin da mit eben einem sehr positiven Gefühl rausgegangen, dass sich Leute getraut haben und dass sie auch Lust hatten auf das Gespräch.
Hatten die denn eher so konkrete politische Konflikte mitgebracht oder ging es dann in den Diskussionen auch über das Große und Ganze, was uns als Gesellschaft in Europa oder in Deutschland zusammenhält?
Also große Konflikte würde ich nicht sagen. Also wir hatten natürlich ein paar Fragen. Grundsätzlich so würdest du auch aufstehen, wenn du im öffentlichen Raum zum Beispiel Hassrede wahrnimmst oder eine politische Beleidigung oder eine Ausgrenzung. Also wo ist denn dein Motiv zu sagen, nee, so weit aber nicht zum Beispiel? Das ist so ein bisschen Sozialcourage. Das hatten wir thematisiert. Das ist bestimmt, also es gibt ja verschiedenste Videos, die wir aus dem öffentlichen Raum kennen, wo dann gewisse Beleidigungen und auch rassistische Momente ausgesprochen werden. Und dann wirklich zu sagen, würde ich aufstehen? Also würde ich diese europäischen demokratischen Werte verteidigen? Es ging aber wirklich jetzt nicht um so eine Großwetterlage. Es ging wirklich nur um, wie wollen wir zusammen leben? Was sind Kommunikationsstrategien? Wie können wir uns wieder wann wo treffen? Wo sind unsere Probleme? Also auch viel eben Jugendverbraucherschutz war auch ein Thema. Ich würde das wirklich so als einen wirklich guten bürgernahen Austausch sagen und was wo der Schuh vor Ort drückt. Also auch ein bisschen von mir aus, wir hatten auch ein bisschen Randthema mit Klimapolitik. Das würde ich sagen. Also wo stehen wir da? Und auch das große Motiv, so eben wie beeinflussbar bin ich durch mediale Berichterstattung? Was kann man glauben? Wo sind da die Schwierigkeiten für eine gute sachliche quasi Informationsquelle? Wo kann ich am einfachsten Hintergrundinformationen bekommen? Da diese Möglichkeit zu haben, niedrigschwellig als Bürger sich wirklich über Fakten zu informieren, das war auch ein großes Thema.
Und es war ja Essen, Bonn und Bocholt. Haben sich die Diskussionen vor Ort jeweils unterschieden?
Boah, geringfügig, würde ich sagen, aber das große Thema war ja ähnlich und die eingeladenen Input oder Inhaltgebenden haben da in Nuancen unterschiedliche Akzente gesetzt, aber ich würde sagen, so insgesamt war ja schon der Fokus eben ins Gespräch über Zusammenleben und Werte zu sprechen. Das war schon im Großen und Ganzen der Hintergrund, würde ich schon sagen, ja.
Jetzt war es eine Veranstaltung der Europa-Union mit den örtlichen Partnern vor Ort. Ich weiß, ja. Wir waren ja in der VHS in Essen. Was ist denn so die Rolle der Europa-Union in diesem Gesamtkontext? Also wir haben ja die Institutionen, die Gesetze verabschieden und neue diskutieren. Dann haben wir ja die Medien, die dann vielleicht darüber sprechen oder nicht. Wir hatten das ja gerade in unserem ersten Teil schon diskutiert. Wo siehst du denn die Aufgabe der Europa-Union, in diesem Fall NRW, in diesem Europagefüge?
Wir sehen uns als zumindest deklarierte größte zivilgesellschaftliche Vereinigung in Deutschland, die sich für Europa einsetzt. Es geht darum, dass wir überparteilich über Europa informieren, dass wir die Vielfalt von Europa in den verschiedenen Politikfeldern runterbrechen auf eben bürgernahe Beispiele. Und für mich das Wichtigste auf jeden Fall dieses, wir sind alle Europäerinnen und Europäer, Europa ist auch hier da, wo du jetzt gerade bist. Und da eben so nicht dieses, das ist in Brüssel, das ist in Straßburg, das ist irgendwo weit weg, sondern nein, das ist hier dein Leben hier vor Ort. Mit all den guten Beispielen, die wir vorhin schon genannt hatten. Ich glaube, darum geht es ein bisschen mehr so um Bewusstseinsschaffung. Und das ist also zumindest meine verstandene Rolle der Europa-Union. Und ein großer Punkt ist auf jeden Fall auch, dass wir sagen, wir möchten gerne mit euch was zusammen machen. Also auch dieses Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen zu haben. Kann man jetzt über eben diese Veranstaltung haben, die wir gerade besprochen hatten, kann man aber auch über sagen, wir machen mal eine Museumsführung, was wir auch schon gemacht hatten, wir machen mal eine Stadtführung oder gehen in eine Ausstellung oder wir fahren nach Brüssel, kann man auch machen. Also ich glaube, dieses Moment von gemeinsam was machen ist ein wichtiger Punkt, aber auch eben Ansprechpartner zu sein, zu sagen, ich breche vom Großen, von der Vielfalt das runter auf eine Ebene, auf ein Praxisbeispiel, was greifbar ist. Also diese beiden Motive sehe ich da auf jeden Fall.
Ja. Wenn wir jetzt beide Themen mal zusammendenken, also dieses Digitale beim DSA und alles, was damit zusammenhängt, diese digitale souveräne europäische Bürgerschaft und diese drei Demokratie-Events, und damit möchte ich die anderen Events, die ihr jetzt sonst unterm Jahr macht, nicht unter den Tisch fallen lassen, aber wenn wir die beiden mal zusammendenken, das eine die Regulierung und die Regeln im digitalen Raum und das andere vielleicht wieder das Gespräch im analogen Raum, wie bringen wir beides denn in Zukunft stärker zusammen? Und wenn ja, brauchen wir das überhaupt oder sollen wir uns lieber konzentrieren auf das eine und das andere? Was würdest du sagen?
Ich finde, wir brauchen unbedingt beides. Ich habe jetzt dieses Jahr schon beides gehört. Also lass uns mehr digital erreichbar werden. Habe ich ja auch als Empfehlung gemacht für, wie vermitteln wir Inhalte im ersten Teil. Deswegen, ich bin da auch ganz, ganz klar. Also ich weiß um die Reichweitenkraft von Digitaldienstleistern und ich finde das auch grundsätzlich gut und es ist ein einfacher und moderner Weg, Menschen gut zu erreichen. Wir müssen da vielleicht an unserer Strahlkraft noch ein bisschen arbeiten. Aber ich habe das selber gemerkt, also ich fand die Pandemie schrecklich, persönlich, privat und ich bin so, so gerne beim Austausch dabei und das ist ja auch das, wofür ich schon jahrelang arbeite, auf einer europäischen politischen Ebene. Dass wir wirklich diesen Austausch brauchen. Du hast mich ganz am Anfang gefragt, was mich als Europäerin wirklich bekennend macht. Und das ist diese schöne Erfahrung, im europäischen oder auch internationalen Austausch zu sein und immer wieder nette, gute Menschen zu treffen. Und ich sage ja immer, wenn du nett zu denen bist, sind die eigentlich auch immer nett zu dir. Also ich habe noch nie eine gegenteilige Erfahrung gemacht privat. Und ich glaube, das sollten wir wirklich viel, viel mehr Menschen ermöglichen. Und es gibt ja auch im bildungspolitischen Bereich, im Englischen sagt man Benchmark, also eine Zielrichtlinie, dass wir eigentlich wollen, dass 10% der Bevölkerung diesen Austausch gemacht hat. Wir sind davon noch ein bisschen entfernt. Also in verschiedenen quasi Bildungsbereichen. Oder also nicht nur jetzt Studierende, sondern auch wirklich, wir sagen ja, in der Erwachsenenbildung, in der Berufsbildung, im Jugendbereich und so weiter. Also wirklich von ganz jung bis ganz alt alle mitzunehmen. Und ich glaube, das macht so viel mit dir. Du bist erstens stolz, weil du hast dich getraut, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Ich kenne niemanden, der aus diesem Austausch zurückkommt und sagt, boah, das war nicht gut. Ich kenne jeder, der sagt, das war die beste Zeit meines Lebens. Gibt es auch ein ganz tolles Video von der Kommission produziert. Aber ich glaube, das sollten wir viel, viel öfter mal wieder uns vor Augen halten und sagen, wie toll diese Erfahrung sein kann und wie gut sie ist. Und da gibt es auch so ein Sprichwort, wer mal unter welchem Austauschprogramm auch immer mit demjenigen mal ein Bier getrunken hat, wird wahrscheinlich nie wieder die Waffe auf den richten. Also um das Friedensmoment von der Gründung der Europäischen Gemeinschaft später Union zu haben. Ich glaube, das ist ein elementarer Satz. Und das macht dich ja auch ein bisschen mehr offen für, ja, man kann es auch anders sehen und es ist auch okay. Oder man kann auch später früher essen, es ist auch okay. Man kann auch was anderes essen oder man kann auch, was weiß ich, es gibt ja so viele, man nennt ja kulturelle Stereotype. Und wenn man aber trotzdem mal da war und sagt, okay, gut, kann ich mit leben, ist vielleicht auch genau mein Ding. Also ich bin so, ich denke so, vielleicht bin ich gar nicht so 100% deutsch, ehrlicherweise. Vielleicht gefällt mir die Art und Weise zu leben im europäischen Ausland doch ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist so das, was wir fördern sollten, was so das lebenswert macht. Also ich finde das für mich unglaublich bereichernd. Immer wenn ich wieder wohin fahre, wo ich noch nie war, und das ist eines meiner privaten Ziele, jedes Jahr wohin zu fahren, wo ich noch nie war, also immer wieder einen Horizont so ein bisschen zu öffnen, gibt mir ganz viel. Also immer nette, hilfsbereite Menschen, immer wieder was Cooles kennengelernt, eine neue Sicht der Dinge, was ich, wenn es neues Essen ist, wenn es neue Region ist, wenn es neue Wortwahl ist, wenn es, was ich, ein geschichtlicher Fakt ist, den ich noch gar nicht wusste, wenn es eine neue Weltanschauung ist, man liegt ja auch so ein bisschen in seinem quasi familiär geprägten, schulisch geprägten, natürlich deutsch geprägten Hintergrund. Und dann, wenn man wirklich woanders hinfährt, merkt man irgendwann so, vielleicht ist es auch nicht der richtige Weg, die Sache anzuschauen. Und ich glaube, das macht uns doch wie die Europäer, die wir sein wollen, diese Einheit in Vielfalt.
Das kann ich nur unterstreichen aus meinem eigenen Erleben. Ich habe mal an einer Fahrt teilgenommen, der JEF Schweiz nach Belgien. Die haben sich dann dieses ganze europäische Brüssel angeguckt und dann gab es auch einen Ausflug nach Ypern. Und in Ypern, weiß ja vielleicht, ist komplett zerstört worden in den beiden Weltkriegen. Und in Ypern gibt es auch riesige Soldatenfriedhöfe. Und ich habe Europastudien in der Schweiz studiert und hatte das ja alles klar vor Augen, wie die Union funktioniert. Aber so richtig verstanden habe ich es dann, als ich über diesen Soldatenfriedhof gegangen bin und dann dieses große Memorial gesehen habe, wo dann bis heute Menschen aus dem Commonwealth kommen und dort an ihre Verwandten erinnern und ein Mahnmal gegen den Krieg zelebrieren. Und das hat mich anders mitgenommen als meine Schweizer Kolleginnen, weil die diese Erfahrung von Krieg und diese Belastung der Geschichte einfach gar nicht haben. So, während ich da getrauert habe und total mitgenommen war, haben die einfach nur über das Abendessen gesprochen und philosophiert und waren sofort wieder im Bus und beim nächsten Thema. Also das macht schon was mit einem, deswegen kann ich das nur unterstreichen. Deswegen ist jetzt auch meine Frage, wenn wir heute über europäische Demokratie sprechen und sie auch verteidigen möchten, sind Bildungsreisen und Austausch bestimmt ein Weg, aber gibt es noch andere praktische Werkzeuge, wo du sagst, da müssen wir auch mehr reingehen, da brauchst du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der Gesellschaft.
Ich möchte vielleicht noch einen kurzen Punkt sagen. Ich weiß, das klingt so ein bisschen klugscheißerisch. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was die JEF ist.
Ah,
das ist
Entschuldigung. Natürlich, erklärst du bitte.
Nee, also nein. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Ja. Ich bin eigentlich nicht so
im Mensch. Nein, das ist gut.
Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt hören würde und ich nicht weiß, was JEF ist, dann wäre es ein bisschen blöd. Nee, das ist das sind junge europäischen Föderalisten, ist tatsächlich die Jugendvereinigung der Europa-Union, also Jugend geht bei uns bis 35. Mhm. Grundsätzlich ist, haben wir vielleicht noch gar nicht so gesagt, der Gründungsgedanke von der Europa-Union. Wir feiern ja 80 Jahre dieses Jahr, by the way. ist ja das die Idee einer europäischen Föderation. So, deswegen heißen die junge europäische Föderalisten. Zurück zu deinem Beispiel. Ging mir mal ähnlich, als ich vor ein paar Jahren in Verdun war. Ist ja auch ein großer Friedhof. aus den Kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Nationalitätenfrage ist, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist so ein bisschen Bewusstsein für Geschichte. Und also mich hat das auch ergriffen, wenn man das wirklich dann vor Ort sieht. Aber ich war mit einer anderen Person und die hat es nicht so. Also wir waren beide Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Nationalitäten-Ding ist. Ich glaube, das ist eher so ein persönlicher Hintergrund, wenn man es dann wirklich sieht. Was macht das mit dir? Ich habe auch ganz klar, ich bin so ein großer Doku-Gucker-Mensch. Das ist ein sehr nerdiges Hobby, aber ich mag das voll gerne. Ich finde das auch, das holt mich, also wenn du wirklich so Originalaufnahmen dann hast, das holt mich auch wieder anders ab. Zu deiner Frage, was brauchen wir? Also ich bin, das kannst du mich auch immer wieder fragen, ich werde dir keine andere Antwort geben. Ich bin die allergrößte Verfechterin von dem persönlichen Gespräch und von dem Austausch. Also ich glaube, dass das tatsächlich das einzig gute Mittel ist, um Völkerverständigung und den europäischen Gedanken wirklich zu leben. Das kannst du nicht digital schaffen, das kannst du auch nicht durch ein Video oder durch Social Media schaffen, weil das zu abstrakt ist. Also Menschen sind soziale Tiere, in Anführungszeichen. Die wollen dich lachen sehen, die wollen gucken, wie deine Augen sich im Gespräch verändern. Also nehmen wir mal den G7-Gipfel, ja? Was ist das, was die Leute in den Talkshows, worüber die sich lustig machen? Die machen sich darüber lustig, ob Meloni die Augen verdreht, ob Trump fast hinfällt und ob Merz wieder was Dummes sagt. Also das ist doch das, was uns Menschen ausmacht. Also Menschen wollen Menschen sein. Die wollen zusammen interagieren und wollen vor allen Dingen das sehen, wie man in der Gesellschaft interagiert. Also nicht nur wir beide, sondern eben die vielen zusammen. Und wer mag wen nicht und wie funktioniert das? Wie ist das soziale Gebilde? Also das ist doch das, was uns seit wie viel tausend Jahren nun irgendwie antreibt als Gesellschaft, als Menschheit. Und ich glaube, dass das ist eigentlich intrinsisch in uns auch drin. Und deswegen glaube ich, dass dieser europäische Gedanke, dass wir diese ganzen Werte versprechen, diese abstrakten, von mir aus nennen sie Brüsseler Regeln, kann ich auch mitleben, dass das aber nur mit Leben gefüllt werden kann, wenn wir uns tatsächlich auch sehen. Und das auch leben. Also wie hat Schengen funktioniert seit den 80ern, indem wir gemerkt haben, ich kann ohne Grenzkontrolle über die Grenze in Italien Urlaub fahren zum Beispiel oder nach Kroatien, seitdem jetzt Kroatien auch Mitglied geworden ist. Das sind doch die Freiheiten, die lebbaren Realitäten, die wir haben. Und das braucht es einfach, glaube ich. Oder als wir dann den Binnenmarkt vertieft haben und gemerkt haben, ich habe inzwischen eine sehr, sehr große Auswahl an sämtlichsten Produkten aus sämtlichen Regionen von Europa. Als wir die Osterweiterung hatten, als wir, ich weiß nicht, ob dir das mal so aufgefallen ist, mir ist das damals aufgefallen, dass wir auf einmal in den Supermärkten unserer Wahl so ein polnisches Regal hatten mit polnischen oder tschechischen Produkten. Also das ist doch das, was die Vielfalt dann irgendwie real vor Ort irgendwie lebbar macht. Und das sind für mich so die Punkte, wo ich sage, ja, das ist für mich Europa.
Wenn du auf die nächsten Jahre schaust, welche europäischen Themen sind aus deiner Sicht noch so unterschätzt? Und da sollten wir noch ein bisschen drauf achten.
Ich hatte lustigerweise dieses Jahr ein sehr gutes Gespräch mit Wolfgang Schmidt, der war früher Kanzleramtschef unter Scholz. Brillant kluger Mensch, keine Werbung, einfach nur ein gutes Gespräch gehabt. Und der hat mich das auch gefragt, so, weil wir hatten ein gutes Gespräch über verschiedenste Politikfelder. Und hat dann gefragt, was würden Sie denn auf die europäische Ebene setzen wollen? Und das kann man jetzt idealistisch sehen oder auch nicht. Die meisten würden schon sagen, ja, wir brauchen irgendwie Außenverteidigung. Ich bin bei. Das, was uns wirklich antreibt und wo wir massiven Probleme haben, ist leider Bildung und Forschung. Klar, es gibt so gewisse Bereiche, die sind in diesen beiden Politikfeldern sehr stark europäisch reguliert, aber wir müssen, und ich finde, ganz, ganz wichtig ist Arbeit und Sozialpolitik, weil das ist so der mögliche Zündstoff, den wir in allen Gesellschaften in Europa haben, ja. Das sind die Sachen, die das Leben der Menschen beeinflussen. Wirklich jedes Menschen. Und ich glaube, die allermeisten Menschen, natürlich, das ist medial getrieben, haben natürlich eine Grundvorstellung, was Verteidigungspolitik bedeuten kann. Aber nicht in der Tiefe und nicht in der Umsetzung. Und bei Außenpolitik ist es, glaube ich, noch differenzierter. Aber ich glaube, wir müssen die Felder, die wirklich jedes Menschenleben in Europa massiv beeinflusst, wirklich 100% auf die europäische Ebene und in allen Bereichen. Wir haben ein massives Problem in der Bildungspolitik in Deutschland. Also ich weiß nicht, Demokratieberichte, Bildungsreports angeguckt. Katastrophales Zeugnis. Wir haben inzwischen eine Literarität die nicht gut ist. Also wir haben einen großen Prozentsatz von Deutschen, die nicht mal lesen können. Also das sind so Grundsachen, wo ich denke, so, das kann nicht sein. Ja. Wir haben viel zu ungleiche Landespolitik-Bildungssysteme, was uns auf der internationalen Ebene unnötig nicht wettbewerbsfähig macht. Also das müssen wir zumindest mal irgendwie so weit koordinieren, dass wir so eine Art Bundessystem haben. Ich würde es aber ganz gerne europäisieren und zu sagen, die Welt ist anstrengend geworden. Wir müssen uns als Europäerinnen und Europäer behaupten. Und Bildung ist unglaublich wichtig. Also wenn man nicht in Bildung investiert, dann hat man auch kaum eine gute Zukunft. Und das machen wir ja eigentlich in den Entwicklungspolitikgedanken, aber wir machen es eigentlich viel zu wenig auch in unseren eigenen Gesellschaften. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ich finde, der wäre so zukunftsfähig. Also wenn wir da wirklich sagen, wir stecken mal wirklich massiv, auch inklusiv in alle Schichten Geld in Bildung, machen es auf dem gleichen oder vergleichbaren Standard europäisch. Ich glaube, das wäre eine gute Zukunft. Und dann mit diesem, wenn du Leute gut ausgebildet hast, dann werden die auch immer Innovation wieder schaffen. Dann werden die immer wieder sich anpassen können, egal welche Krise kommt. Weil die dann haben ein Grundgerüst von Allgemeinbildung, dass sie sagen können, ja, ich habe die Fähigkeiten, problemlösungsorientiert zu arbeiten. Und das Gleiche, also ja, Forschung ist ein bisschen besser und ich bin auch ein großer Verfechter der Forschungsrahmenprogramme. Das ist auch ein wirklich großes, großes Ding, was wir uns europäisch geschaffen haben. Aber auch da geht viel, viel mehr. Möglichkeiten, Freiheiten, Förderung, Zusammenarbeit, das Ganze auch eben europäisch zu denken. Diese ganze, ja, wir brauchen aber jetzt noch eine nationale, ein nationales Pendant, die große DFG und all die ganzen nationalen Forschungsinstitute. Ja, ist ja okay. Oder dann nationale Ministerien, die auch dann noch in die Förderung gehen. Also wir haben in ganz, ganz vielen Förderbereichen immer eine Parallelität von mindestens der europäischen und der Bundesebene, wenn nicht noch die Landes- oder Kommunalebene. Also ganz oft hast du eine Förderstruktur, die für den Fördernehmenden unglaublich komplex ist. Du weißt gar nicht, auf was ich mich bewerben soll, weil du hast zum Teil diese vier Ebenen, also Kommunal, Land, Bund und Europa. Und dann jemandem zu erklären, was der richtige Weg ist, unglaublich schwierig. Also da hätte ich gern eben diese europäische, klare Struktur. Ich glaube, da können wir uns auch viel Bürokratie sparen und das Leben für die Leute ein bisschen einfacher machen.
Jetzt kommt meine Abkürzungsretourkutsche, DFG.
Dankeschön, Entschuldigung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist der größte Fördermittelgeber in Deutschland. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel aus dem quasi echauffierten Gespräch meinerseits genommen. Ja, tatsächlich, ja. Also ich bin... Das sehen ja auch viele so. Ich bin einfach ein Verfechter von, wir brauchen nicht so viele Parallelstrukturen. Das macht das Leben, also das ist eben das, was wir auch unter dem DSA besprochen haben. Wir brauchen Transparenz. Und das brauchen wir auch in vielen anderen Politikfeldern. Und das würde das Leben von Bürgerinnen und Bürgern sehr viel einfacher gestalten. Wenn sie sagen, es gibt vielleicht maximal zwei Ebenen und dann kann ich mich entscheiden. Und es gibt ganz, ganz klare Perspektiven für mich.
Wir sollten uns bald mal wieder zusammensetzen und dann über Forschung und Bildung sprechen. Ich glaube, da können wir auch mehrere Folgen zufüllen. Wer jetzt bis hier zugehört hat, der fragt sich natürlich, wie kann ich mich denn für ein Europa engagieren, das ich verändern möchte, das ich unterstützen möchte? Wie kommt man denn ins Machen?
Das ist eine gute Frage. Also für mich persönlich gesprochen, man braucht, glaube ich, so eine intrinsische Motivation, so irgendwas, was einen so abholt und sagt so, ja, dafür macht es Sinn, sich hinzustellen. Mein Weg ist vielleicht nicht so ganz klassisch gewesen. Ich bin zwar schon lange oder längere Jahre für Europa in verschiedenen Arten und Weisen arbeits- oder privattechnisch unterwegs. Aber dieses, was ich jetzt mache, dieses aktive Gestalten von Formaten tatsächlich noch nicht so lange. Und tatsächlich waren es so diese großen politischen Aufreger, die großen Veränderungen. Ich dachte so, nee, das will ich jetzt echt nicht mehr. Ich möchte irgendwie versuchen, den Menschen auch wieder das Positive zu geben und zu sagen, auch wenn jetzt vieles gerade nicht so gut läuft, es gibt trotzdem auch noch den anderen Weg und wir stehen zusammen auf und wir stehen einfach zusammen da. Das war mein persönliches Ding. Ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, Menschen dazu engagieren, zu motivieren, da mitzugehen, ich hoffe, ich habe das manchmal, dann hast du dieses Gemeinschaftsgefühl, dann hast du dieses Moment, okay, es ist doch nicht so blöd, wie es vielleicht in der Presse klingt. So. Und ich glaube, das ist das, was viele antreibt, zu merken, okay, ich habe doch Gleichgesinnte. Es macht Spaß, auch wenn es vielleicht nicht die Mehrheitsmeinung ist, da sich hinzustellen, seine ehrenamtliche Freizeit dafür zu opfern. Aber das gibt den meisten, die ich kenne, ist das halt die Hintergrundmotivation zu sagen, ja, es macht Spaß, es sind immer wieder gute Veranstaltungen, gutes Gespräch, wir haben tolle Fahrten zum Teil auch gemacht. Das auf jeden Fall.
Und wer dich direkt kontaktieren möchte, der findet deine Kontaktdaten bei der Europa-Union NRW. Und wer dich als Expertin einladen möchte, der findet deine Kontaktdaten beim Speakers Pool der EU-Kommission, beim Team Europe Direct Deutschland. Anke, vielen Dank für das Gespräch heute über den digitalen Bürger, die digitale Bürgerin und wie souverän wir sein können und was die Europäische Union dafür tut, um uns zu stärken, und aber auch für deinen Einblick in die Demokratiearbeit vor Ort in NRW und deinen Einblick in die Themenreihe über Werte. Vielen Dank, dass du da warst heute im Europa-Podcast. Ich freue mich sehr, wenn wir das Gespräch an anderer Stelle zu anderer Zeit fortsetzen können. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Vor allem hat mich sehr beeindruckt die Leidenschaft, die du mitgebracht hast zu einem mitunter sehr technischen Thema. Aber du es sehr verknüpfen kannst in unseren Alltag, und das ist etwas, was ich mitnehme in den Gesprächen, die ich dann führen werde. Und ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer hier einiges rausgezogen haben. Vielen Dank, dass du heute im Podcast warst.
Herzlichen Dank dir.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Abonniert den Europa-Podcast, empfiehlt ihn gerne weiter und folgt uns auf den vorhin schon so oft angesprochenen Social-Media-Kanälen und treibt auch hier den Algorithmus hoch, liked die Beiträge, teilt sie mit euren Freundinnen und Freunden. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt, und bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig und vor allem bleibt europäisch.